von der Leyen hat jetzt unmittelbar das Wort.
Thank you, Madam President.
Danke, Frau Präsidentin, liebe Roberta. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Ihr Erfolg spiegelt die hervorragende Arbeit hier im Hause der Demokratie wider. Sehr geehrte Abgeordnete, vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal hier um Ihr Vertrauen geworben. 5 unvergleichbare Jahre der EU-Geschichte. Ich werde mich immer erinnern an diese spannenden Augenblicke hier im Plenum. Also als ich um Ihr Vertrauen geworben hatte, dann Vorschlag für das Programm Next Generation EU, dann den Auftritt von Präsident Zelensky nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und selbst die Dolmetscher konnten manchmal die Tränen nicht zurückhalten. Ich werde nie vergessen, dass wir hier einen leeren Sitz für Alexander Nawalny vorgesehen hatten als Ehrbezeugung und auch denen Ehre bezeugt haben, die ihr Leben in der Epidemie verloren haben. Und ich erinnere mich auch an die Abschiedszeremonie Auld Lang Syne und an die Europahymne hier und an die letzten Worte von David Sassoli, der für ein neues, vereintes Europa einen Appell ausgesprochen hat. Sehr geehrte Abgeordnete, es sind immer Entscheidungen, die unsere Geschichte prägen. Und von diesen Entscheidungen hängt oft unsere Geschichte ab. Und wir haben schon viele Hindernisse überwunden, aber Europa steht jetzt wirklich an einem eindeutigen Scheideweg, der entscheidend sein wird für unsere Tätigkeit in den nächsten 5 Jahren und unsere Position weltweit für die nächsten 50 Jahre prägen wird. Wir müssen entscheiden, ob wir nur den Ereignissen der Welt uns anpassen oder ob wir unsere Zukunft selbst gestalten und in die eigene Hand nehmen. Das wird eine Entscheidung für uns alle sein. Also wir können nicht alle Diktatoren und Demagogen weltweit unter Kontrolle bringen, aber wir können unsere eigene Demokratie schützen. Wir können nicht die Wahlergebnisse weltweit beeinflussen, aber wir können in Sicherheit und Verteidigung unseres Kontinents investieren. Wir können dem Wandel nicht Einhalt gebieten, aber wir können den Wandel mitgestalten und zu einem Epoche neuen Wohlstands ausgestalten. Bei den Entscheidungen über das Europa von morgen müssen wir auch die Gefühlslage in der Bevölkerung berücksichtigen. Es herrscht viel Ungewissheit und Zweifel. Und viele Familien haben Bedenken, was die Lebenshaltungskosten und Wohnungskosten angeht. Die Jugend ist vor allem um die Zukunft der Welt und einen möglichen Krieg besorgt. Unternehmen und Landwirte fühlen sich unter Druck gesetzt. Das sind Anzeichen für eine Welt, wo alles in Frage gestellt wird und wo es Bemühungen gibt, unsere Gesellschaft zu spalten und zu polarisieren. Und ich bin darüber sehr besorgt. Aber ich bin überzeugt davon, dass Europa, ein starkes Europa, diesen Herausforderungen gewachsen ist. Von daher bitte ich um Ihr Vertrauen. Denn wie Sie auch, kam ich in die Politik, um wirklich die Zukunft mitgestalten zu können und etwas für meine Kinder und Kindeskinder unternehmen zu können, wie unsere Vorgänger auch. Ich bin überzeugt davon, dass Europa nach dem Zweiten Weltkrieg trotz aller Defiziten doch sicher eine der besten historischen Entwicklungen weltweit genannt werden kann. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieses Europa verdrängt oder ausgelöscht wird. Ich möchte nicht der Polarisierung in unseren Gesellschaften Vorschub leisten und sie akzeptieren. Ich werde Demagogen und Extremisten nicht einfach die europäische Lebensweise zerstören lassen. Ich bin bereit, diesen Kampf anzugehen mit allen demokratischen Kräften in diesem Hause. Das ist die Sichtweise, die ich auch in der politischen Leitlinie formuliert habe, als Sichtweise auf ein starkes, wohlhabendes Europa, das die Bewohner schützt und die Demokratie verteidigt. Ein stärkeres Europa, das soziale Gerechtigkeit und Unterstützung leistet. Ein stärkeres Europa, das Vereinbarungen auch angemessen umsetzt und bei den, an den Zielsetzungen des Grünen Deals festhält, auch mit Hilfe von Innovation und sozialer Gerechtigkeit. Ich habe den demokratischen Kräften in diesem Haus Gehör geschenkt. Ich bin überzeugt davon, dass diese Leitlinien unsere Gemeinsamkeiten widerspiegeln. Trotz aller gesunden Unterschiede, die zu einer Demokratie einfach dazugehören. Die höchste Priorität wird der Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit genießen. In den letzten 5 Jahren haben wir den schwersten Erschütterungen in der europäischen Wirtschaftsgeschichte standgehalten. Die Lockdowns haben wir überstanden und auch eine noch nie dagewesene Energiekrise. Das haben wir gemeinsam geschafft. Und ich bin überzeugt davon, dass wir darauf stolz sein dürfen. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit auch noch weiter gefördert werden muss, weil die Gegebenheiten in der Weltwirtschaft sich verändert haben. Stillstand bedeutet demnächst Rückstand. Diejenigen, die nicht wettbewerbsfähig sein wollen, werden abhängig. Und der Wettbewerb hält an und wir müssen einen Gang höher schalten. Wir müssen Unternehmen schneller und handlungsfähiger machen. Wir müssen den Binnenmarkt ausbauen, weniger Berichterstattungspflichten, weniger Bürokratie, mehr Vertrauen, bessere Umsetzung, schnellere Erlaubniserteilung. Und wir sind dafür rechenschaftspflichtig. Nur was gemessen werden kann, wird auch tatsächlich umgesetzt. Von daher werde ich jedem Kommissar den Auftrag geben, wirklich einmal durchzuforsten, wo diese Belastungen abgebaut werden kann. Und ein Vizepräsident wird diese Tätigkeit koordinieren und die Fortschritte gegenüber diesem Haus einmal pro Jahr vorstellen. Ein erneuter KMU- und Wettbewerbsfähigkeitsinstrumentarium wird vorgeschlagen, das wird regelmäßig abgeprüft werden, denn ohne die KMUs als Herzstück unserer Wirtschaft kommen wir nicht weiter. Wir dürfen sie nicht überlasten mit Micromanagement-Aufgaben. Wir sollten ihnen den Spielraum geben, den sie verdienen. Sehr geehrte Abgeordnete, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, ein paar Zahlen dazu. In der ersten Jahreshälfte haben 50% unserer Energieerzeugung sich auf erneuerbare Quellen stützen können, die vor Ort und sauber erzeugt wurden. Und die Investitionen in diese Technologien haben sich mehr als verdreifacht während dieses Mandats. Wir haben mehr in sauberen Wasserstoff investiert als die USA und China gemeinsam. In den letzten Jahren haben wir mit globalen Partnern 35 neue Abkommen geschlossen über saubere Technologie, Wasserstoff und seltene Materialien. Das bedeutet die Umsetzung des Grünen Pakts. Also wir werden unsere Wachstumsstrategie weiterverfolgen und die Zielsetzung, die wir für 2030 und 2050 festgesetzt haben. Jetzt geht es um die Umsetzung und Investitionen, damit das alles vor Ort auch Gestalt annimmt. Deswegen werde ich einen neuen Industriepakt umweltfreundlicher Art auflegen. Da werden Investitionen in Infrastruktur, in Industrie, vor allem für die energieintensiven Industrien gefördert werden. Dann können wir umweltfreie Stahl erzeugen, andere umweltfreundliche Technologien fördern. Wir können die Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe beschleunigen. Das ist unerlässlich, denn wir wollen dekarbonisieren und gleichzeitig industrialisieren in Europa. Wir brauchen Vorhersehbarkeit für Investitionen und Investitionen. Und wir können alle dekarbonisieren. Unser 90%-Ziel für 2040 wird in das europäische Klimagesetz mit einbezogen werden. Die Unternehmen müssen für das nächste Jahrzehnt schon planen können. Das betrifft nicht nur die Unternehmen, aber nicht nur. Auch die Jugend, die Kinder und Kleinkinder von heute sind 2030, 2050 die nahe Zukunft. Und sie sind sich dessen bewusst, dass wir Klimaschutz und wirtschaftlichen Wohlstand miteinander vereinbar machen müssen. Sie werden es uns nie vergeben, wenn wir dieser Herausforderung nicht gewachsen wären. Da geht es nicht nur um Wettbewerbsfähigkeit, meine Damen und Herren. Es geht auch um den Generationenpakt. Wir müssen gerecht sein gegenüber der jüngeren Generation, die unser Vertrauen genießen verdient. Dieser neue grüne Industriepakt wird auch die Energieziele umsetzen helfen. Strukturell hohe Energiepreise sind ein Hemmschuh bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit. Hohe Energiepreise führen auch zu Energiearmut unter der Bevölkerung. Ich habe nicht vergessen, wie Putin uns erpressen wollte, indem er den Zugang zu fossilen Brennstoffen aus Russland versagte. Aber wir haben zusammengehalten und massiv investiert in günstige, vor Ort erzeugte erneuerbare Energien und konnten uns abkoppeln von den umweltschädlichen russischen Brennstoffen. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Ära der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland ein für alle Mal vorbei ist.
Honorable Members,
sehr geehrte Abgeordnete, Europa braucht mehr Investitionen. Ob es um Landwirtschaft geht, Industrie, Digitales oder andere Technologien, aber wir brauchen auch mehr Investitionen in Menschen und ihre Fähigkeiten. Diese Legislatur muss die Zeit der Investitionen sein. Und es beginnt damit, dass wir die Kapitalmarktunion abschließen und auch mehr private Investitionen anziehen. Jedes Jahr werden 300 Milliarden Euro an Ersparnissen in ausländische Märkte geleitet, weil unser Markt zu fragmentiert ist. Und dieses Geld wird genutzt, um innovative europäische Unternehmen zu kaufen. Und die Unternehmen verlassen dann Europa. Das muss sich ändern. Wir müssen wirklich das Wachstum hier in Europa fördern. Und deshalb werden wir eine Sparer- oder eine Spar- und Investitionsunion vorschlagen. Europäische Startups sollten nicht nach Amerika oder nach Asien blicken. Sie müssen das finden, was sie zum Wachsen brauchen, hier in Europa. Wir brauchen also einen liquiden Kapitalmarkt Und wir brauchen eine Wettbewerbspolitik, die Unternehmen dabei unterstützt, sich zu verbreitern. Und wir brauchen Gelegenheiten, Chancen und Innovation. Sehr geehrte Abgeordnete, um private Investitionen zu fördern, brauchen wir öffentliche Gelder. Ja, wir haben die Ressourcen aus Next Generation EU im aktuellen Haushalt, aber das wird in den nächsten Jahren dann auslaufen. Und unsere Investitionsbedürfnisse bleiben weiter hoch. Unser neuer Haushalt wird verstärkt werden. Wir brauchen mehr Investitionskapazitäten. Wir müssen uns mehr auf die Politik konzentrieren, muss einfacher sein für die Mitgliedstaaten und muss mehr Auswirkungen haben, so dass wir das gesamte Potenzial ausschöpfen können für öffentliche und private Finanzierung. Und ich werde einen neuen europäischen Wettbewerbsfonds vorschlagen. Es wird übergreifend sein. Es gibt grenzübergreifende europäische Projekte, die Innovation vorantreiben, um auch den sauberen Industriedeal zu fördern. Es wird sicherstellen, dass wir strategische Tech-Industrie und verarbeitende Industrie hier in Europa haben, ob es KI oder Cleantech ist, das ist die Zukunft unseres Wohlstandes und das muss in Europa verbleiben. Das ist etwas, was wir wirklich durchbringen müssen.
Honorable Members,
sehr geehrte Abgeordnete, wir müssen auch mehr investieren in unsere Sicherheit und Verteidigung. Russland ist immer noch in der Offensive in der Ostukraine. Sie hoffen auf einen Krieg der Gräueltaten. Sie wollen den Winter noch schlimmer machen als den letzten. Also sie hoffen, dass der Westen zu schwach ist. Und einige in Europa spielen damit. Vor 2 Wochen gab es einen Ministerpräsidenten, der nach Moskau gereist ist. Diese sogenannte Friedensmission war nichts weiteres als eine Versöhnungsmission. Also nichts sonst.
Only 2 days later.
Nur 2 Tage später haben Putins Jets Raketen geschossen auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Wir haben alle diese Bilder gesehen von Kindern, die blutüberströmt waren. Wir haben gesehen, wie junge Mütter versucht haben, die Patienten oder die kleinen Patienten in Sicherheit zu bringen. Es war eine Botschaft, es war kein Fehler. Es war eine klare Botschaft des Kreml an uns alle. Also, sehr geehrte Abgeordnete, unsere Antwort muss genauso klar sein. Keiner will den Frieden mehr als die ukrainische Bevölkerung, einen gerechten und dauerhaften Frieden. Für ein freies und unabhängiges Land und Europa wird an der Seite der Ukraine stehen, solange es eben dauert. Das ist unsere Botschaft.
Mesdames et Messieurs les députés.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir müssen der Ukraine alles geben, was sie braucht, um Widerstand zu leisten und zu siegen. Das bedeutet auch ganz klare Wahlen oder Entscheidungen für unsere Zukunft. Das erste Mal seit Jahrzehnten steht unsere Freiheit oder ist unsere Freiheit in Gefahr. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir alles tun, um unsere europäischen Bürger zu schützen. Europa zu schützen, das ist die Aufgabe Europas. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir eine echte europäische Verteidigungsunion aufbauen. Ich weiß, dass einigen diese Idee vielleicht nicht gefällt. Aber das, was uns wirklich für Unwohlsein sorgen sollte, sind die Bedrohungen unserer Sicherheit. Wir sind natürlich die NATO ist die Säule unserer kollektiven Verteidigung. Aber wir wissen alle, unsere Verteidigungsausgaben sind zu gering und nicht effizient genug. Wir geben zu viel Geld im Ausland aus und wir müssen deshalb auch einen Binnenmarkt der Verteidigung schaffen. Wir müssen mehr investieren in die Investition, in die Verteidigungskapazitäten, die wirklich hochtechnologisch sind. Und wir müssen weitermachen mit der Erklärung von Versailles. Wir müssen mehr investieren. Wir müssen gemeinsam investieren und wir müssen europäische gemeinsame Projekte schaffen. Zum Beispiel einen europäischen Verteidigungs- oder Luftschutz. Wir müssen unseren Luftraum schützen. Das ist auch ein klares Symbol unserer Einigkeit im Bereich der Verteidigung.
Honorable Members,
sehr geehrte Abgeordnete, Sicherheit bedeutet nicht nur Bedrohungen von außen. Cyber- und Hyperbedrohung nimmt zu. Organisierte kriminelle Netzwerke infiltrieren unsere Wirtschaft und die meisten davon nutzen Korruption. Es kommt zu Angst und es kommen unschuldige Menschen zu Schaden durch diese brutale Gewalt. Sie nutzen jede Menge Geld aus Drogenhandel, Ransomware, Betrug, Menschenhandel und sie kennen keine nationalen Grenzen. Es ist also notwendig, dass wir auf diese zunehmende Bedrohung auch auf europäischer Ebene eine Antwort finden. Wir müssen sicherstellen, dass die Polizei grenzübergreifend zusammenarbeiten kann. Deshalb werde ich vorschlagen, dass wir die Mitarbeit von Europol verdoppeln und das Mandat verstärken. Ich möchte, dass Europol eine echte operationelle Polizeiagentur wird. Und wir müssen auch mehr tun, um unsere Außengrenzen zu schützen. Unsere östlichen Grenzen vor allem sind Ziele von Hybridattacken und Provokationen geworden. Russland beutet die Flüchtlinge aus dem Jemen aus und übt Druck auf die Grenzen aus. Die Grenzen eines Mitgliedstaates sind europäische Grenzen und wir werden alles dafür tun, um sie stärker zu machen. Und das ist auch Grund oder einer der Gründe dafür, warum wir Frontex verstärken müssen. Sie müssen effizienter werden und gleichzeitig auch die Grundrechte voll und ganz respektieren. Ich werde versuchen, die Zahl der europäischen Grenz- und Küstenwache zu verdreifachen. Sicherere Grenzen würden auch dabei helfen, Migration besser und strukturierter sowie auch fairer verwalten zu können. Der Migrations- und Asylpakt ist ein großer Schritt nach vorne. Wir haben Solidarität in den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Verantwortung gerückt. Migrationsherausforderungen brauchen eine europäische Reaktion. Mit einem fairen und auch klaren Ansatz auf Grundlage unserer Werte. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass Migranten Menschen sind, so wie wir alle. Und wir alle stehen unter dem Schutz der Menschenrechte. Ich weiß, dass viele Pessimisten gedacht haben, dass wir uns nicht auf die Migration einigen könnten. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es gemeinsam geschafft. Und wir sind stärker hervorgegangen. Jetzt müssen wir uns gemeinsam konzentrieren auf die Umsetzung und müssen die Mitgliedstaaten unterstützen, dabei das wirklich auch vor Ort zur Realität zu machen. Und es gibt noch einiges zu tun. Wir brauchen einen gemeinsamen Ansatz zur Rückführung, damit das Ganze effizienter wird und auch würdiger. Und wir müssen auch gemeinsame Partnerschaften, ganz besonders in der südlichen oder mit den südlichen Nachbarn eingehen. Der Mittelmeerraum sollte wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit genießen. Deshalb werde ich einen Kommissar für die Region vorschlagen und auch eine neue Agenda für den Mittelmeerraum gemeinsam mit Kaya Kallas vorschlagen. Denn die Zukunft der Mittelmeerküste oder dieser zwei Mittelmeerküsten ist dieselbe.
Honorable members, our neighborhood.
Verehrte Abgeordnete, unsere Nachbarschaft ist ja auch wichtig für unsere Zukunft. Länder in unsere Union einladen, das ist eine historische, aber auch politische Verantwortung. Es ist eine enorme geostrategische Verantwortung für Europa. In der heutigen Welt wird eine größere Union eine stärkere Union sein. Das wird auch unsere Stimme in der Welt stärken. Das wird dazu beitragen, unsere Unabhängigkeit zu verringern und wird sicherstellen, dass Demokratie, Wohlstand und Stabilität sich europaweit ausbreiten können. Wir werden Kandidaten unterstützen, indem wir an Investitionen und Reformen mit ihnen arbeiten, indem wir ihnen zeigen, wo wir sie in unserem rechtlichen Rahmen stehen müssen. Beitritt wird immer ergebnisabhängig sein und wir werden sicherstellen, dass alle Staaten, bevor sie beitreten, ja, eine Vollendung der Union ist ja auch in unserem Interesse und das wird eine Kernpriorität für meine Kommission werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Geschichte uns wieder aufruft. Die westliche Grenze, die Ukraine, Moldau und Georgien haben eine freie Wahl für sich getroffen. Sie haben die Freiheit der Unterdrückung vorgezogen. Sie haben Demokratie der Abhängigkeit vorgezogen. Und einige von ihnen bezahlen einen sehr, sehr hohen Preis für diese Wahl. Wir müssen deswegen sicherstellen, indem wir garantieren, dass ihre Zukunft eine freie, gute Zukunft sein, dass sie in unsere Union dann aufgenommen werden können. Verehrte Abgeordnete, Europa hat die Verantwortung, eine aktive Rolle in der Welt zu spielen, indem wir in unserer Nachbarschaft beginnen, vor allem im Nahen Osten. Ich möchte ganz klar sein, das Blutvergießen in Gaza muss jetzt aufhören.
Too many children.
Allzu viele Kinder, Frauen, Zivilisten sind umgekommen als Reaktion Israels auf die brutale Gewalt von Hamas. Es geht nicht weiter so. Die Menschheit kann das nicht weiter hinnehmen. Wir brauchen einen ständigen Waffenstillstand. Die israelischen Geiseln müssen freigesetzt werden. Wir müssen uns auf den Tag danach vorbereiten. Europa muss ihre Rolle dabei wahrnehmen. Wir haben unsere humanitäre Hilfe massiv erhöht. 200 Milliarden Euro fast im Jahre 2024. Wir werden noch mehr tun. Wir arbeiten jetzt an einem sehr viel größeren mehrjähriges Paket, um eine palästinensische Behörde zu unterstützen. Und das kann am besten die Sicherheit sowohl für Israel und für den Nahen Osten sichert. Die Menschen im Nahen Osten verdienen den Frieden und Wohlstand und Europa wird an ihrer Seite stehen.
Europa bietet eine einzigartige Lebensqualität. Von umfassender sozialer Sicherheit bis zu erstklassigen regionalen Lebensmitteln. Rapsfelder, Weinberge, Obstwiesen. Das bedeutet nicht nur gutes Essen und Trinken, sondern sie sind auch ganz konkret Teil unseres Heimatgefühls. Und deshalb ist die Zukunft der Landwirtschaft ein so wichtiges und so sensibles Thema für uns in Europa. Wir müssen es schaffen, die Gegensätze zu überwinden und gemeinsam mit allen Beteiligten gute Lösungen zu finden. Und deswegen habe ich den strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in Europa ins Leben gerufen. Er bringt Landwirtinnen und Landwirte, Umweltgruppen und Expertinnen aus der gesamten Nahrungsmittelkette an einen Tisch. Ich habe versprochen, gut zuzuhören und von ihnen zu lernen, und das tue ich. Ich werde gute Empfehlungen aufnehmen und eine neue europäische Strategie für unsere Landwirtschaft und den Nahrungsmittelsektor vorlegen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Landwirtinnen und Landwirte ein faires Einkommen haben. Niemand sollte gezwungen sein, gute Lebensmittel unter Produktionskosten zu verkaufen. Wir müssen die Position unserer Landwirtinnen und Landwirte in der Wertschöpfungskette der Ernährungswirtschaft stärken. Und wir brauchen klügere Anreize, mehr Innovation, mehr Zugang zu Kapital. Wer nachhaltig mit Natur- und Artenvielfalt umgeht und dazu beiträgt, den CO2-Haushalt ins Lot zu bringen, der muss angemessen dafür entlohnt werden. Und unsere Landwirtinnen und Landwirte prägen unsere Landschaften. Sie prägen das Gesicht Europas. Sie sind Teil unserer Kultur. Sie sorgen für Ernährungssicherheit. Und deshalb sind wir alle stolz auf sie. Deshalb müssen wir gemeinsam die Probleme angehen, die auf ihnen lasten. Sie spüren den Klimawandel. Extremwetter und Wasserknappheit setzen ihnen von Jahr zu Jahr mehr zu. Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Wir sehen die verheerenden Auswirkungen bereits auf Feldern und in Wäldern. Das heißt, das Gesicht auch unserer ländlichen Gemeinden verändert sich. Wir müssen mehr tun, um mit der Landwirtschaft uns besser darauf vorzubereiten, was durch den Klimawandel auf uns zukommt. Und deshalb werde ich einen Plan für die Landwirtschaft vorlegen, um die nötige Anpassung an den Klimawandel zu bewältigen und parallel eine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser. Nicht nur unsere Ernährungssicherheit hängt davon ab, sondern auch unsere gesamte Wettbewerbsfähigkeit. Es ist Zeit, dass wir diese Aufgabe beherzt angehen. Honorable Members, our quality of
Verehrte Abgeordnete, unsere Lebensqualität, unser soziales Gewebe sind einmalig. Wir haben historische Fortschritte erzielt in unserer Säule der sozialen Rechte, Mindestlöhne und zum ersten Mal eine Kindergarantie, um nur wenige zu nennen. Während der Pandemie haben wir 40 Millionen Arbeitsplätze mit Schur gerettet und wir können durchaus stolz darauf sein. Aber viele neue Herausforderungen haben sich gezeigt. KI, die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und neue Faktoren, die die Armut steigern. Wir brauchen deswegen einen Aktionsplan für die Umsetzung der Säule. Wir müssen einen gerechten Wandel garantieren, gute Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und für Selbstständige. Und entscheidend dafür ist der soziale Dialog. Das ist ja wirklich das Kennzeichen unserer gesamten sozialen Marktwirtschaft. Wir werden unser dafür einsetzen, um Tarifverhandlungen zu stärken, den europäischen sozialen Dialog zu stärken. Wir werden uns mit jenen Themen befassen, die Europäer am stärksten empfinden in ihrem tagtäglichen Leben. Zum Beispiel Wohnraum. Europa ist mit einer Wohnungskrise konfrontiert. Alle sind davon betroffen. Die Preise schnellen unheimlich in die Höhe. Die Menschen haben Probleme, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Ich werde deswegen zum ersten Mal einen Kommissar benennen, direkt zuständig für das Thema Wohnraum. Wir werden einen europäischen erschwinglichen Wohnraumplan entwickeln, um festzustellen, was die Krise beeinflusst und auslöst und um festzustellen, welche Investitionen notwendig sind. Wohnraum wird nicht als europäisches Problem betrachtet. Einige sagen, wir sollten uns da nicht einmischen. Aber ich möchte, dass die Kommission die Menschen da unterstützt, wo es wirklich am stärksten darauf ankommt. Und wenn es für die Europäer wichtig ist, dann ist es auch für Europa wichtig. Herr Erdabgeordnete, so können wir unsere Gesellschaft stärken. So können wir sicherstellen, dass jede Region in jedem Teil Europas unterstützt wird. Niemand wird ausgelassen. Für mich ist eine starke Kohäsionspolitik wichtig, die zusammen mit den Regionen, mit den lokalen Gebietskörperschaften gestaltet wurde. Ich möchte, dass Europa der beste Ort ist, um aufzuwachsen und um dort auch alt zu werden. Wir müssen es ermöglichen, dass junge Menschen wirklich das Beste aus Europa rausholen können. Ein stärkerer Erasmus-Plan, mehr Einbeziehung und Einbringen der Bürger. Aber wir müssen auch junge Menschen beschützen können. Kinder, Aufwachsende, gerade in dieser Phase entwickelt sich unser Charakter, unser Hirn entwickelt sich aufgrund von Emotionen und Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist aber auch die Phase, in der wir besonders anfällig sind. Und wir stellen fest, dass es immer mehr Berichte gibt über das, was einige als psychische Gesundheitskrise bezeichnen. Ich glaube daran, dass soziale Medien und zu viel Zeit vor dem Bildschirm addiktive Praktiken dazu beigetragen haben. Wenn ich lese, junge Menschen, die sich verletzen oder sogar Selbstmord begehen, weil sie gewisse Sachen gesehen haben, und ich denke dabei an ihre Eltern, an ihre Freunde, das ist verheerend. Verehrte Abgeordnete, das können wir nie in unseren Gesellschaften akzeptieren. Wir werden auch Cyberbullying bekämpfen. Wir werden Maßnahmen ergreifen gegen diese addiktive Gestaltung gewisser Plattformen. Und wir werden das erste Mal eine Maßnahme ergreifen über die Konsequenzen der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit junger Menschen. Wir werden einfach nicht da aufgeben, und damit hätten wir das Richtige getan. Verehrte Abgeordnete, eine der wichtigsten Entscheidungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist nämlich, was für eine Gesellschaft wollen wir für unsere Kinder und Enkel, insbesondere für unsere Töchter und Enkelinnen, Frauenrechte. Da haben wir gemeinsam das Unvorstellbare erreicht. Dank der unglaublichen Solidarität in diesem Haus der europäischen Demokratie, und zwar über alle Fraktionen hinweg, nach 10 Jahren Kämpfen, haben wir die Richtlinie Frauen in den Aufsichtsräten in Gang gesetzt und riesige Fortschritte bei der Lohntransparenz erzielt. Und es gibt kein Argument oder einen Grund, warum Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen sollten als Männer. Aber trotzdem, es ist noch so viel zu tun. Weniger Gewalt gegen Frauen, Erziehung der Kinder und Karriere unter einen Hut bringen. Aber Frauen sind vor allem davon betroffen. Dann die Rentenlücke. Diese muss geschlossen werden, denn Armut in allen Lebensphasen hat ein weibliches Antlitz. Das muss verhindert werden. Wir sollten gemeinsam kämpfen, um einen Fahrplan für die Frauenrechte zu entwickeln und voranzukommen. Wenn nicht jetzt, ja wann denn?
Mesdames et Messieurs les députés.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, die Demokratie ist unser gemeinsamer Schatz. Das ist der Rahmen, in dem unsere Unterschiede oder Uneinigkeiten sich äußern können. Dieser Rahmen ist lebenswichtig, aber fragil. Allzu lange haben wir diesen Rahmen als etwas Selbstverständliches hingenommen. Wir sind irgendwie Komfortdemokraten geworden. Aber unsere Demokratien sind heute bedroht. Russland führt einen unermüdlichen Krieg seit mehr als 2 Jahren auf europäischem Boden. Überall in der Union, sogar in unseren Institutionen, haben wir festgestellt, dass Dienststellen und Journalisten, und ich ehre ihre Arbeit hier, haben festgestellt, Spionage, Cyberangriffe, Korruption, Desinformationskampagnen, die von ausländischen Akteuren geführt werden, vor allem Russen und Chinesen. Nie seit Jahrzehnten war das Bedrohungsniveau und hybride Angriffe, nie war das Niveau so hoch wie jetzt. In der Kommission sind wir uns dieser Situation durchaus bewusst und handeln seit mehreren Jahren verantwortungsvoll. Sehr viel Analysearbeit wird durchgeführt und neue wirksame Werkzeuge wurden entwickelt in guter Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Aber wir müssen weitergehen, weiterkommen. Wir müssen die ausländischen, feindlichen Akteure daran hindern, sich in unseren demokratischen Prozess einzumischen, diesen auszuhebeln und am Ende zerstören zu wollen. Und dafür müssen wir starke Maßnahmen auf europäischer Ebene ergreifen. Wenn Sie mir heute Ihr Vertrauen schenken, wird die Kommission einen europäischen Rahmen für die Demokratie vorschlagen. Die Union braucht ihre eigene Struktur, um die Informationsmanipulation zu bekämpfen und ausländischen Einfluss zu bekämpfen. Und diese Struktur wird den gesamten Sachverstand enthalten und wird die Verbindung und Koordinierung mit den bestehenden nationalen Agenturen sichern. Die Nachrichtenkapazitäten, Aufdeckungskapazitäten, auch Sanktionskapazitäten müssen gestärkt werden. Und diese Struktur, dieser Rahmen wird die Empfehlungen beherzigen, die das Ergebnis der Sonderausschüsse des Parlaments über ausländischen Einfluss berücksichtigen, um unsere Demokratien besser beschützen zu können. Es ist dringlich, die Europäische Union auszustatten mit wirksamen Werkzeugen zur Bekämpfung der Cybereinmischung. Und dass ausländische Kräfte sich nicht in unser öffentliches Leben einmischen können, aber dass wir einen verlässlichen Informationsrahmen auch garantieren können. Und dafür muss die Union den unabhängigen Journalismus unterstützen.
L'Union doit continuer.
Die Union muss weiterhin dafür sorgen, die Spielregeln der digitalen Welt, dass diese eingehalten werden und dann auch Programme für Medien, Aufklärung, Erziehung unterstützen. Damit kann die Demokratie lebhafter, stärker werden. Die Zivilgesellschaft kann dann sich besser verteidigen. Ihr wird dabei geholfen. Ich weiß, ich kann mich auf Ihre Unterstützung verlassen, damit dieser große Plan zur Verteidigung der europäischen Demokratie vorankommen kann. Verehrte Abgeordnete, wir werden aber auch unsere Arbeit stärken, um alle Teile unserer Demokratie zu stärken und zu beschützen. Wir werden freie Medien unterstützen, Zivilgesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption wird im Mittelpunkt unserer Arbeit sein. Wir werden alle Werkzeuge stärken. Wir werden unsere Stärkung steigern. Wir werden dafür sorgen, dass alle Berichte sich auf die Dimension Binnenmarkt, um zu helfen, die Unternehmen zu verteidigen. Und außerdem muss im Zusammenhang mit dem Haushalt für das Austeilen von EU-Mitteln immer die Rechtsstaatlichkeit respektiert sein, in der Gegenwart wie auch in Zukunft. Und verehrte Abgeordnete, Fortschritt, das ist ständige Arbeit, die wir leisten müssen. Wir brauchen eine ehrgeizige Reformagenda, damit eine größere Union funktionsfähig ist und damit die demokratische Legitimität gestärkt wird. Warum Reformen vorher notwendig waren? Ja, sie waren notwendig, aber mit der Erweiterung werden sie unverzichtbar werden. Das muss von uns als Änderungskatalysator eingesetzt werden, damit wir handlungsfähiger werden, auch unsere Haushalte. Und wir werden uns natürlich konzentrieren auf das, was wir jetzt schon tun, und das ist viel. Aber wir sollten ehrgeiziger sein. Und ich glaube daran, dass wir Vertragsänderungen brauchen, da, wo sie unsere Union verbessern können. Und daran möchte ich zusammen mit diesem Hohen Haus arbeiten. Und das wird Teil einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem Parlament sein. Ich habe Ihren Forderungen und Belangen zugehört. Ich unterstütze weiterhin Ihr Initiativrecht. Wir werden auch unsere Zusammenarbeit bei den Entschließungen nach Artikel 225 stärken, um sicherzustellen, dass dem Folge geleistet wird. Wir müssen die Rahmenvereinbarung überarbeiten, um mehr Transparenz, mehr Rechenschaftspflicht, mehr Präsenz im Parlament sicherzustellen. Wenn alle Institutionen zusammenarbeiten, zusammenwirken, da kann Europa vorankommen. Und zum Abschluss, verehrte Abgeordnete, am Anfang seines zweiten Mandats hat Jacques Delors gesagt, unsere Gemeinschaft ist nicht nur die Frucht der Geschichte und der Notwendigkeit, sondern auch des Willens. Das ist eine entscheidende Wahl, die wir treffen müssen. Die Geschichte klopft an unserer Tür. Die Notwendigkeit, das Bedürfnis nach Europa wird stärker sein als je zuvor. Und wir müssen deswegen den nötigen Ehrgeiz aufbringen. Das hat ja diesen Kontinent zusammengebracht. Nun, die Stärke der Menschen, die immer mehr fordern, wie jene, die im Gefängnis waren, die die Vision entwickelt haben eines geeinigten Kontinents. Und es hat ja mit der Kohle- und Stahlgemeinschaft begonnen. Aber dann die Nelkenrevolution und die Menschen, die eine Mauer heruntergerissen haben mit ihren Händen. Und das sind Menschen, die nach Europa rufen. Eine Generation nach der anderen haben Europa aufgebaut, haben ein starkes Europa gewählt. Und diese Verantwortung ruht jetzt auf unsere Schultern. In den letzten 5 Jahren haben wir gezeigt, was wir tun können, wenn wir zusammenarbeiten. Machen wir das nochmals. Wir sollten diese Wahl der Stärke für uns treffen. Die Wahl der Führung. Wir sollten diese Wahl von Europa für Europa treffen. Ich danke Ihnen und es lebe Europa.
Thank you. Thank you.
Dankeschön.
Thank you.